Hallo und herzlich willkommen hier bei der Sendung Das richtig tolle Handicap unter der Achalm. Und neben mir im Studio sitzt
die rollende Franzi.
Genau, und zu Gast haben wir heute
Sonja Radicke.
Genau, die Sonja, die hier ein bisschen reinschnuppert in die Sendung. Und dann haben wir noch zwei andere Gästinnen. Das sind
Thomas und Elisa.
Genau. Ja, und Thomas und Elisa, die werden uns nachher noch einiges erzählen. Die haben nämlich was vor. Die wollen 24 Stunden am Stück durch die Gegend laufen. Ohne Schlaf, ohne irgendwas. Für die Inklusion. Oder, Franzi, du lachst. Warum lachst du? Du läufst ja nie. Komm, jetzt mal ran.
Weil ich nur super, super geil bin. Wenn es mir irgendwie möglich ist, hierher zu kommen, werde ich mitfahren. Oder mich vom Palmer tragen lassen.
Ja, der Palmer gibt den Startschuss, er läuft aber auch nicht mit. Das ist das Datum ist am
29. Also wenn ich Thomas richtig verstanden habe, heute in zwei Wochen, am 29.07.
Gut, und das ist genau da, 29. Juli, oder was?
Genau, bis zum 30. Also 24 Stunden.
Genau, das
von wie viel Uhr bis wie viel Uhr?
Um 5, also 17 Uhr geht's los, bis am nächsten Tag um 18 Uhr. Also um 18 Uhr starten wir mit unserem Lauf, aber vorher gibt's eine Begrüßung. Deswegen geht's von 18 Uhr bis 18 Uhr.
Okay, das ist dann Tübingen in der Nähe vom Freibad. Da werden wir aber näher nachher drauf eingehen. Zuerst spielen wir das, weshalb hier sowieso alle eingeschaltet haben. Wir wollen immer Franzis Interviews hören, oder? Hier gibt's einen Mann auf Augenhöhe, der bückt sich. Hör mal rein, Franzi.
Es war.
Ist freundlich.
Genau, wir haben hier.
Schlendern, glaube ich.
Wir haben hier zwei eisessende, nette Menschen gefunden. Und der Herr ist besonders auffallend, ne? Das habe ich eigentlich fast noch nie erlebt, dass er zu dir runterkommt auf Augenhöhe, oder?
Also er selber nicht, weil ich ihn nicht kenne. Aber sowas erlebt man wirklich selten, dass fremde Leute auf meine Höhe kommen, dass ich mit einer auf Augenhöhe reden kann.
So, willst du jetzt auch mit ihm reden?
wenn er mir eine Antwort gibt, wenn mein eigenes erstes Thema ist ja sehr heikel.
Bin ich mal gespannt.
Ich war vor kurzem bei einem Spezialfrauenarzt für Behinderte und der hat mir Mammographie empfohlen hier in Tübingen. Und als er angerufen hat, ob ich Mammographie machen darf, hieß es nein, weil dieses Gerät würde nur im Stehen gehen, nicht im Rollstuhl. Heißt es also punktum, Behinderte dürfen keine Vorsorge machen.
Okay.
Nee, das halte ich jetzt ja für einen Quatsch. Entweder hatte der Arzt keine Lust auf Komplikationen, wir erleben das auch hin und wieder mal, dass Ärzte da einfach keine Lust haben auf...
Ja, oder tatsächlich die Geräte nicht.
Ja, oder tatsächlich die Geräte nicht, ja. Aber ich glaube, das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit, eine Mammographie zu machen im Sitzen. Müsste man eventuell gucken, ob man einen anderen Arzt findet.
Weil meine Frauenärztin hat speziell hier in der Frauenklinik angerufen. Da sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass die Geräte für uns da sind.
Ja, das kann ich nachvollziehen, aber in dem Fall kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke schon, dass behinderte Menschen auch eine Vorsorgeuntersuchung machen sollten, ganz klar. Also um auf Ihre Frage da nochmal einzugehen, sollte Ihnen das nicht verwehrt sein, sondern das klingt für mich jetzt eher so, als ob es an den technischen Voraussetzungen scheitern würde.
Sie haben gerade sowas gesagt, so ähnliche Erfahrungen haben Sie auch schon gemacht?
Ja, mein Papa bzw. der Mann von meiner Mama eben, der wird künstlich ernährt und künstlich beatmet und jetzt hat man die Situation, dass diese Schnittstelle, dieser Pack im Bauch verrutscht ist und wir Schwierigkeiten hatten, ein Krankenhaus zu finden, das das eben ambulant hinkriegt, weil eine stationäre Verlegung vom Papa einfach sehr schwer ist, sehr schwierig ist, dann auch für ihn eben.
Darf ich fragen, was ihr dann gemacht habt? Weil ich habe das Gefühl, sie gehen mir auf Augenhöhe, weil sie schon familiär vorbelastet, halt Ahnung davon haben.
Ja.
Und wenn ich jetzt so rein aus dem Herzen spreche, darf, ich habe das Gefühl, die Ärzte, die mich untersuchen, haben keine Vorahnung. Wenn sie so einen Vater hätten, wie sie haben, würden sie mich ganz anders untersuchen.
Das kann natürlich gut möglich sein. Das wünsche ich allerdings auch keinem, dass jemand irgendwie krank wird oder so. Aber was bei mir jetzt, weil Sie so drauf ansprechen, ich habe halt einen Zivildienst gemacht in der Behindertenpflege und das kommt mir jetzt dann eben zugute, dass man so ein bisschen Ahnung hat, wie man jetzt nicht mit behinderten Menschen, sondern allgemein mit Menschen umgeht. Das ist ja jetzt relativ egal, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Wenn ich merke, jemand kann mir nicht in die Augen schauen, dann versuche ich ihm eben entgegenzukommen. Das kann ja auch ein Kind sein oder eben wie Sie eine Rollstuhlfahrerin. Ja, so sehe ich das halt und versuche das dann auch so umzusetzen.
Super, herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Okay, ja, vielen Dank für das Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt kommt auch ein Lastwagen und wird uns gleich zur Seite räumen.
Schieben.
Schade, dass der Lastwagen kommt, weil ich hätte auch noch mal ein interessantes Thema.
Okay. Jetzt sind wir zurück im Funkhaus. Hier ist eine schöne Ruhe. Keine Lastwagen wie in der Altstadt von
aber
Tübingen.
Aber nicht mehr lang. Die drei Damen, wo bei uns zu Gast sind, legen auch gleich los.
Ja, ob die so loslegen wie du, das ist die Frage. Ja, im Studio zu Gast haben wir heute zwei Special Stars, die Thomas und die Elisa, die einen Lauf Run for Inclusion 2022 machen wollen. 24 Stunden Spendenlauf wollen sie am Stück laufen. Meine erste Frage, weil die mir gerade in den Kopf kam, wechselt ihr dazwischen mal die Klamotten oder so?
Also wir haben noch nicht sonderlich viel geplant, aber es kann ja sein, es regnet, es kann sein, wir schwitzen, es kann auch sein, die Klamotten reiben oder wir haben so Druckstellen, dann werden wir sicherlich die Klamotten wechseln. Genau, aber im Moment haben wir noch ganz viele andere Sachen zu organisieren, also das ist sozusagen das nächste To-Do auf unserer Liste, dass wir uns einschließlich nur noch um uns kümmern, um das, was wir brauchen und was uns gut tut und wie wir die 24 Stunden sozusagen uns strategisch auch einteilen, dass wir sozusagen von Anfang bis ans Ende durchlaufen können.
Wie bereitet ihr euch vor?
Also wir sind schon oder laufen seit 3 Jahren regelmäßig zusammen und haben jetzt für diesen Lauf ein spezielles Trainingsprogramm gemacht, das sich immer wieder gesteigert hat in den Kilometern. Wir sind aber auch schon mal, also wir sind nicht ganz unerfahren, wir sind vor 2 Jahren schon mal zum Bodensee gelaufen von Rottenburg und haben deswegen ein bisschen Erfahrung, dass wir doch relativ gut zusammen lange laufen können.
Habt ihr auch Pausen zwischendurch, wo man trinken, essen oder sonst was tut?
Ja, also das haben wir auf jeden Fall, weil das ist eigentlich so das A und das O. Das heißt, unsere Verpflegungsstrategie, das heißt, wir werden uns ganz genau überlegen, wann wir wie und was essen und wie viel wir auch trinken. Weil wenn wir sozusagen zu wenig trinken oder zu wenig essen, wird es ziemlich schwierig, dass wir sozusagen genügend Mineralstoffe oder auch Kohlenhydrate sozusagen für uns unseren Körper haben. Und genau deswegen sind wir da richtig an der Planung und machen uns da so ein richtiges so einen Tisch, wo wir dann wirklich unser Essen und unsere Getränke vorbereitet schon hinstellen. Und wir wissen genau, wann wir dann da hingehen und wann wir trinken werden. Mhm.
Gerade in dem Interview hat die Franzi irgendwie gesagt zu dem Herrn auf der Straße, der hat ja eine gewisse Vorgeschichte, deswegen hat er so mehr Verständnis für Inklusion, für wenn Menschen Beeinträchtigungen haben, wie das ist. Wie kommt ihr auf die Idee Run for Inclusion? Habt ihr da auch irgendwie, wie sagt man, eine Vorgeschichte oder sowas? Oder Erfahrungen?
Naja, wir haben ja, wie die Thomas schon gesagt hat, vor 2 Jahren, also 2020, schon den Lauf an den Bodensee gemacht. Das war auch ein Spendenlauf für das Kinderhospiz in Tübingen. Und das war einfach für uns eine ganz, ganz tolle Erfahrung und wir haben da so viel Positives mitgenommen, dass daraus einfach jetzt dieses zweite Projekt entstanden ist. Und Grundlage war eigentlich, dass wir, uns war es wichtig, dass wir ein Projekt hier in Tübingen starten und bei unserer Recherche ist uns einfach aufgefallen, dass es sehr, sehr wenig inklusive Angebote in Vereinen gibt für Kinder, junge Erwachsene und Jugendliche mit Beeinträchtigung und ohne Beeinträchtigung. Und so kam eigentlich dann diese Idee ins Rollen. Und wir haben uns gesagt, Fußball ist doch ein Sportart, ist die Nationalsportart, da muss es doch was geben. Und sind dann eigentlich darauf gestoßen, dass es in Tübingen im Moment sowas nicht gibt. Und so ist dann diese ganze Idee von einem kleinen Pflänzchen sozusagen gewachsen zu einem großen Projekt. Du kannst auch gerne du noch mal dran anknüpfen.
Ja, also schlussendlich ist es einfach so, dass wir mit schon dem Laufvorhat zum Bodensee, dass uns da einfach so klar wurde, dass man durch das, was wir halt gut können oder was wir gerne machen, doch viel bewegen können. Und durch diese Aktion jetzt im Sommer oder jetzt in 2 Wochen würden wir einfach gerne Dinge bewegen und Strukturen aufbrechen, hinterfragen. Und das ist einfach so das, was uns wieder antreibt oder immer angetrieben hat. Und ich denke, das Thema Inklusion ist einfach eins, wo noch viel bewegt werden kann und muss. Und es ist eigentlich auch recht leicht, sich auf Augenhöhe zu begeben.
Franzi ist ungewöhnlich ruhig. Hast du keine kritische Frage, keine gefürchtete Frage?
Ich muss gerade die 2 Damen verdauen und du bist schon in meine Schule gegangen. Du nimmst mir schon meine Frage weg. Aber ich frage mich halt, wie sie gerade aufs Laufen gekommen sind, wo sie Pipi machen und wie ich am 29. und 30. teilnehmen kann.
Das ist eine super Frage. Also teilnehmen kann jeder und jede. Also wir freuen uns über jeden, der einfach kommt und sich mit uns gemeinsam sozusagen für dieses Thema mehr Inklusion durch Sport stark macht. Das heißt, jeder oder jede, der gerne mitlaufen will, uns eine Runde begleiten möchte, ist herzlich willkommen. Wir haben ein ganz tolles Rahmenprogramm mit dem Dieter Baumann, der Lena Dieter, die ist eine Paratriathletin. Wir haben Programme mit dem Knut Kircher. Also es ist ganz, ganz viel geboten. Wir haben einen Pustefixlauf auch für Kinder und Schüler. Also sozusagen ein ganz, ganz buntes Rahmenprogramm, wo sich jeder anschließen kann, mitmachen kann, mitlaufen kann, mithüpfen kann, zuschauen kann und einfach anfeuern kann.
Wie könnte denn Franzi mitmachen? Kann sie mitrollen?
Ja, klar. Also das ist ja im Stadion auf der blauen Bahn und es ist einfach schön eben. Und ich denke, also man kann gut, da gibt es eine Rampe, kann man gut reinfahren und das ist ja genauso gedacht. Also gerade, dass jeder und jede mitmachen kann, barrierefrei und das betrifft alles. Und ich finde die Frage mit dem Pipi total gut, die stelle ich mir auch. Aber da gibt es ein Glück, Toiletten. Aber auf dem Bodenseelauf war das schon schwieriger.
Warum habt ihr da einen Bodensee und einen Neckar reingemacht?
Nee, man muss halt immer einen Baum finden zur rechten Stelle.
Ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt gegeben, dass ein Baum so steht, dass man das Bedürfnis erledigen kann.
So sieht's aus.
Okay.
Ja, aber sagen wir nochmal was anderes. Wie schlaft ihr dann? Man kann ja nicht 24 Stunden durchlaufen, dann hast du ja keine Füße mehr.
Die können das, glaube ich. Erzählt mal.
Ja. Also schlafen wollen wir eigentlich nicht. Also deswegen heißt das ja auch 24 Stunden Schwendenlauf. Wir laufen wirklich durch. Das Einzige, was wir machen, ist eben essen, uns verpflegen. Sonstiges, wenn wir vielleicht eine Blase bekommen, dann muss man natürlich auch die sozusagen pflegen und hegen. Oder wenn man mal auf die Toilette muss, dann werden wir natürlich da auch mal ganz kurz die Bahn verlassen. Aber ansonsten sind wir immer im Stadion auf der blauen Bahn beim SV03-Stadion sozusagen in Tübingen anzutreffen. Also man kann kommen ab 17 Uhr am Freitag, den 29. und trifft uns dort bis Samstag um 18 Uhr. Da ist dann das Finale. Und man kann kommen, man kann wieder gehen, man kann wiederkommen. Also wir sind 24 Stunden vor Ort.
Ja, und andere tanzen halt die ganze Nacht durch und wir machen eben da unseren besonderen Tanz. Also das ist einfach mal geplant.
Dann machen wir jetzt einen kleinen Schlusspunkt und spielen gleich das nächste Straßeninterview ein. Wir lieben ja die Straße, nicht nur ihr, die ihr auf der Straße lauft. Hinweis nochmal, dieser Run for Inclusion 2020, 24 Stunden Spendenlauf, ist Freitag, 29. Juli und Samstag, 30. Juli von 18 Uhr oder 17 Uhr bis 17 Uhr. Und zwar wo genau? Beim Freibad?
Genau, im Stadion, also im SV03-Stadion gegenüber vom Tübinger Freibad.
Und es können wirklich alle mitlaufen, rollen, wie sie auch immer wollen.
Und ich als Nicht-Tübinger, der von auswärts kommt, wie findet man euer Freibad?
Also das kann man eigentlich gut finden. Das ist direkt am Eingang von Tübingen. Das ist gut ausgeschildert. Das ist gleich bei der Paul-Horn-Arena. Es führen eigentlich Schilder hin zum Freibad.
Ja, weil ich komme mit dem Bus.
Vom Bahnhof her. Ne? Sie kommt vom Bahnhof. Da fährst du rüber. Wie erkläre ich das am besten? Ach, das mache ich, während das nächste Interview läuft. Da erkläre ich dir das, weil jetzt wird sonst zu lange. Aber das ist nicht so weit weg vom Bahnhof. Das kann man ganz gut schaffen. Ja. Jetzt würde ich sagen, ja, Rollifahrerin beim Frauenarzt.
Ja, also Franzi, wo haben wir die nächsten Leute gefunden, die du interviewen kannst?
Ja, ich hätte die Frage, ob ich im Rollstuhl als behinderte Frau Vorsorge machen kann und darf, weil ich wollte vor kurzem hier in Tübingen eine machen und dann wurde sie mir verneint, weil ich sitze und nicht stehe.
Also ich denke, man kann trotzdem genauso eine Vorsorge betreiben, auch wenn man im Rollstuhl sitzt. Man kann ja auch die Arme betätigen und den Oberkörper. Also ich habe da kein Problem, also ich sehe da kein Problem, dass man keine Vorsorge betreiben könnte.
Ja, wieso sollte man keine betreiben dürfen, ist die Frage.
Wegen den modernen Geräten. Weil mir
da passt du nicht rein, ganz einfach.
Weil mir zum Beispiel ist so gegangen, dass ich vor kurzem bei der Frauenärztin war und die hat gemeint, geh nach Tübingen in die Frauenklinik und mach Mammographie. Und dann hat die Ärzte von der Mammographie gemeint, ja, tut uns leid, wir können dich nicht untersuchen, du sitzt. Der Mammographie müsstest du stehen und der Busen auf so ein Ding drauflegen und es geht im Sitzen nicht. Und beim Augenarzt war es so ähnlich. Der Augenarzt hat mich auch nicht untersucht, weil seine Speziallampe nicht ins Auge leuchten konnte.
Weil du deinen Kopf wahrscheinlich nicht richtig hinlegen kannst auf die Maschine, oder?
Ja, beim Augenarzt ja.
Naja, in Indien gibt es ja so, die tun dir das direkt so Brillen aufs Auge und messen. Aber das scheint ja nicht mehr hier möglich zu sein.
Also früher, wo ich ein kleines Mädchen war, ich habe ja die Brille schon seit der zweiten Klasse, da habe ich Spezialbrille gekriegt und da, wo ich gesehen habe, war gut und die Gläser habe ich dann bekommen. Aber mittlerweile geht ja alles über Hightech. Deshalb die Frage, darf ich als Behinderte keine Vorsorge machen?
Das ist neu, meinst du, ne? Dass das nicht mehr geht?
Ja.
Also ich denke, die Probleme gibt es ja schon lange. Es gibt schon immer Leute im Rollstuhl und da muss einfach auch was getan werden, dass die auch genauso eine Brille bekommen können, dass genauso die Sehstärke untersucht werden kann. Also
ja, kann ja nicht sein, dass das nicht funktioniert. Ich denke, da kann der Arzt persönlich ja wenig für. Aber generell müssten da auch die Krankenkassen dann irgendwas dafür tun, dass solche Leute dann an Ärzte verwiesen werden, die die nötigen Gerätschaften dafür haben.
Und wie sollte das gehen? Also, nee, ich frage mich gerade echt, wie das gehen sollte. Ich würde es gern machen, aber ich weiß nicht wie.
Also. Ich habe mich da jetzt auch noch nicht so wirklich beschäftigt drüber. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt darüber die Probleme auch wirklich höre, die da aufkommen können. Ja. Deswegen, ich finde das eigentlich.
Frage, von welchem Berufszweig Sie kommen?
Ich bin jetzt Student in Rottenburg und studiere Forstwirtschaft.
Ja, ja, ich studiere auch Forst.
Und wie geht es eigentlich auf dem Hochsitz oder mit dem Wild oder wie auch? Habt ihr die Geduld, oder was?
Ja, doch. Also ich würde mal sagen, dass ich die Geduld habe, ja. Aber es ist ja auch nicht nur jagen oder auf dem Hochsitz sitzen. Hat ja auch viel mit im Wald beobachten zu tun.
Naturschutz, Umweltschutz.
Ja. also das ist nicht unbedingt meine Gesundheit, aber die Gesundheit der Natur. Was sehen Sie da oder wollen Sie sehen oder können Sie sehen?
Ja, man hat gerade für die Gesundheit im Wald, kommt man runter von dem Alltagsstress, kann man sich mal ein bisschen beruhigen und alles. Und es tut auch gerade gut, wenn man auf Prüfungen lernt oder so, dann mal wieder ein bisschen im Wald Auszeit genießen, genau.
Ja, bei mir genauso.
Heute kommt ja die Altstadt von Tübingen, die völlig überfüllt ist am Samstag, ja. Und gebt euch den Stress oder könnt ihr euch hier auch so ausruhen.
Ja, deswegen müssen wir nachher dann wieder wahrscheinlich raus.
Ja.
Also eine Runde laufen gehen. Genau.
Also sehen ist richtig. Ihr junge Leute geht von einem Extrem ins andere. Vom Tropel von Tübingen auf der Hochsitz im Wald.
So So in etwa, ja, kann man so sagen.
Okay. Und am Montag dann wieder in die Uni, oder wie?
Genau, ja, wieder in die Uni.
Ja, aber jetzt ohne Flex. Was sehen Sie im Wald oder auf dem Hochsitz? Weil ich habe mich nur selten mit meinem Förster unterhalten.
Was wir da sehen? Also, ja, manchmal Rehe, aber größtenteils beobachtet man eigentlich Vögel, ja. Verschiedene Vogelwelten. Ja.
Genau, die fliegen dann immer rum. Eigentlich wartet man auf was anderes, aber dann kann man schön Vögel beobachten, ja. Das ist gut.
Oder manchmal auch Schwarzwild, also Schweine, aber das ist eher seltener.
Selten.
Dann, ja.
Und sind Sie mit der Population, oder wie das heißt, zufrieden oder nicht?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Eigentlich, es gibt eigentlich zu viel Wild in den Wäldern. Gerade für die Forstwirtschaft ist es manchmal zu viel, um halt auch den Waldumbau zu schaffen. Hin zu klimastabilen Wäldern bräuchte man eher angepasstere Wildbestände. Und deswegen eigentlich eher zu viel.
Ganz kurz unterbrechen, jetzt kommt die Feuerwehr und schiebt uns zur Seite. Komm Franzi, vielleicht gehen wir noch ein Stück nach hinten. Da können wir schlecht im Weg stehen. Machen wir kurz Pause. Genau, und dann ging es so weiter. Aber mitten im Satz jetzt abgebrochen.
Ja, gerade die Wildbestände waren wir ja, dass da eigentlich angepasstere Bestände geben müsste, um halt den Waldumbau in der Zukunft zu schaffen. Nämlich Wild verbeißt ja unsere ganzen jungen Bäume häufig zu stark. Und da sollten eigentlich angepasstere Wildbestände das Ziel sein.
Und wie sehen Sie das mit der Holzverarbeitung? Sollte man aus kaputtem Holz Möbel machen oder sollte man die Möbel, die man hat, neu aufpolieren? Oder wie sollte man da damit umgehen?
Also gerade man hat ja viel Käferholz, das kann man genauso noch als Bauholz verwenden und sollte man auch. Nicht einfach nur, man kann es auch stehen lassen, Teil natürlich. Aber man kann es genauso auch gut nutzen, hat noch die gleichen Eigenschaften wie gesundes Holz fast schon. Und natürlich ist auch wichtig, dass man Möbel wieder restauriert, wieder
genau, wieder herstellt. Ist ja eine Verschwendung, wenn man es einfach wegwirft, ja. Obwohl man es noch benutzen könnte. Das wäre eher schade.
Ja. Genau, so sehe ich es auch. Ja.
Wie haltet ihr es denn privat? Kauft ihr oder restauriert ihr?
Also wir haben noch viele Möbel von meiner Oma und Opa und Uroma und deswegen, kaufen eigentlich keine neuen Möbel.
Ja. Bei mir genauso. Ich bin jetzt umgezogen, ich habe auf eBay Kleinanzeigen was Gebrauchtes geholt oder von meinen Eltern irgendwelche Möbel, die sie nicht mehr brauchen, aber was Neues habe ich nicht gekauft.
Super, Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank für das Interview.
Ja,
so, weg von der Straße wieder, die Straße Tübingens, die berühmte Altstadt von Tübingen, hier wieder ins Funkhaus. Und wir haben hier ja ganz tolle Gäste heute, nämlich die wunderbaren Thomas und Elisa, die hier 24-Stunden-Lauf machen. Aber bevor wir sie wieder ausfragen, könnt ihr uns ja eine Bewertung geben für das Interview. Ihr könnt strenge Lehrerinnen sein.
Bitte ehrliche Antwort.
Also ich fand sie gut, alle beiden Interviews. Ich finde die Fragen teilweise sehr schwer, sehr spritzig und bin erstaunt, wie viele gute Antworten doch auf Tübingens Straße zu finden sind.
Weil ich, Silke hat die Gabe, die Leute zu finden und ich frage so lange, bis ich eine Antwort habe. Ich bin ja schon 15 Jahre bei der Silke in der Schule.
Also ich fand es auch richtig toll und es waren richtige Fragen, die sich manchmal, glaube ich, nicht der ein oder andere traut zu fragen. Und dafür gab es auch, fand ich, richtig tolle, ehrliche Antworten.
Okay. Warum ist es so schlimm, wenn man ehrlich ist? Weil ich kann mich vor Jahren erinnern, habe ich mal die Provokationsfrage gefragt, ob ich als behinderte Frau ein Kind bekommen darf und alle durch die Bank. Ja, sie dürfen und kein einziger hat sich mit den Komplikationen auseinandergesetzt, dass mir ein Kind kommen würde, wenn ich es machen würde.
Naja, also du überfällst die Leute in der Altstadt von Tübingen mit solchen Fragen. Ich meine, ihr könnt euch das ja vorstellen. Was soll man denn da sagen?
Also, aber hier.
Nein, du darfst nicht.
Ja, warum nicht? Das wäre ja ehrlich. Angenommen, ich würde mit meinem Mann ins Bett gehen. Erstens weiß ich nicht, ob ich die Schwangerschaft im Sitze 9 Monate aushalten kann. Und zweitens, wie soll ich den kleinen Schatzeli mit einer Hand festhalten? Das geht doch gar nicht. Da lassen doch auf 100 Stunden fallen.
Naja, es sind ja keine Experteninterviews, die du führst. Du triffst da so nette Leute hier, wie die beiden, die hier zu Gast sind, und stellst ihnen solche Fragen und sie sollen dann antworten, nee, du darfst kein Kind bekommen. Das ist natürlich schon schwierig, ne?
Ja, aber das wäre ehrlich mit Hintergedanke, wenn ich das jetzt machen würde und dann zwar hätte und fallen lassen würde. Oder wenn es dann hieß, ja, du kannst nicht halten, der muss in der Pflegefamilie. Das wäre ja noch viel schlimmer. Ich gehe doch nicht mit meinem Mann ins Bett und kriege ein Kind und du ziehst es groß.
So, kommen wir wieder auf unsere Gäste zu sprechen. Hier. Wir haben heute Gäste im Studio.
Die hören
zu. Und auch die im Radio hören zu.
Nein, aber ich will dir und uns kurz erklären, warum ich auf solche Fragen komme, weil es nicht so einfach ist.
An mir musst du das nicht erklären, ich kenne dich. Ja.
Und außerdem, weil du mich vorher gefragt hast, warum ich in Tübingen frage, weil in Tübingen Ärzte sind und Pfarrer sind. Und die können solche Fragen gut beantworten.
Okay, gut. Kommen wir zurück zum 24-Stunden-Spendenlauf Run for Inclusion 2022. Hier im Studio sind Thomas und Elisa, die haben das initiiert, den Spendenlauf, und laufen. Vor allem diese 24 Stunden durch. Also ganz schön viel Power. Vielleicht können wir mal auf das ganze Programm eingehen. Also das ist ja richtig getaktet. Wann trifft man zum Beispiel Dieter Baumann?
Also Dieter Baumann wird nachts um 24 Uhr oder 0 Uhr seine 5 Kilometer laufen und lädt ebenfalls ein, ihn dazu begleiten, wenn man denn mag. Und morgens dann um 7 Uhr ist der Early Bird Run mit Lena Dieter und ihrem Guide. Lena Dieter ist eben die Paralympics-Triathletin, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Und genau, du darfst weitermachen.
Ja, also ich kann gerne noch ein bisschen, genau. Ja, und wir haben ganz viele, wie vorhin schon gesagt, ganz viele verschiedene Programmpunkte noch. Also, wie gesagt, starten tun wir am Freitag sozusagen mit dem Bereich Fußball, weil dafür ist ja auch diese Aktion, die Spendenaktion, das heißt 100% der Spenden, die gesammelt werden, gehen in oder an die Inklusionsfußballmannschaft Tübingen, deswegen steht so Fußball im Fokus. Und wir laufen und dann knüpft daran, wie die Thomas gesagt hat, der Dieter Baumann an, mitternachts, ein Midnight Run, 5 Kilometer. Morgens dann die Lena Dieter, für die gerne vielleicht die senile Bettflucht haben oder einfach schon früh aufstehen wollen, weil es vielleicht auch ziemlich heiß sein kann und sagen, ich möchte aber gerne ein bisschen laufen. Und deswegen ist es super, dass die Lena Dieter im Stadion sozusagen ein kleines Warm-up anbietet und man kann sie dort einfach hautnah kennenlernen und auch Fragen stellen. Genau solche Fragen, wie wir gerade im Interview schon gehört haben, persönliche Fragen, wie sie zum Sport gekommen ist und wie es ihr sozusagen geht und wie sie auch sozusagen ihren Sport gestaltet. Weil man muss sagen, die Lena Dieter ist seit Geburt an blind und stellt sich da auch einfach ganz vielen Herausforderungen im Triathlon. Und dann anschließend gibt es natürlich noch weitere Programmpunkte für Groß und Klein. Also das Vorbereitungstraining vom Erbelauf wird noch stattfinden im Stadion. Und ab 16 Uhr der Pustefixlauf, wo einfach wirklich jeder Groß und jeder Kleine mitlaufen kann. Also im Speziellen haben wir da natürlich an die Kinder gedacht, die vielleicht eine Runde laufen wollen oder 2 oder 3 oder 4. Also ganz, ganz frei, bis wir dann um 8 Uhr ins Finale gehen.
Und das Ganze wird moderiert auch von der Bärbel Schlegel. Und die stellt dann hoffentlich auch manchmal eine unbequeme Frage, womit wir wieder dort wären. Aber was mir auch noch ganz wichtig ist, dass die Inklusionsfußballmannschaft, die wir ja im Mai gegründet haben, ihr erstes offizielles Spiel hat. Und die Kinder und Jugendlichen, die da eben mitspielen, die sind sicher schon auch aufgeregt. Sie spielen gegen eine Mannschaft aus Moosberg bei Stuttgart. Danach gibt es eben noch eine Fußballaktion mit so ein bisschen Prominenz aus Tübingen. Und genau, das ist einfach auch noch wichtig für die Kinder, da Werbung zu machen, dass sie da zum ersten Mal richtig offiziell spielen.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich selber habe auch mit Schlafproblemen zu kämpfen. Bei uns geht der Tag ja schon um 1 oder 2 los. Wir frühstücken um 4. Und ich weiß, was es heißt, wenig Schlaf zu haben, Aber ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, weil irgendwann fallen einem die Augen zu. Ich kann mir das einfach jetzt nicht vorstellen, dass man 24 Stunden rund um die Uhr wach ist und einfach bloß rennt, was das Zeug nur davon abhält.
Ja, doch, aber so machen wir das. Also wir schlafen davor, so gut wie es geht. Also ich meine, so gut es eben der Alltag von uns beiden auch zulässt. Aber wichtig ist, dass wir uns davor möglichst erholen und erholt an den Start gehen. Und dann schlafen wir einfach wieder danach. Also.
Und ich glaube, man ist einfach auch furchtbar aufgeregt. Ich glaube, das ist einfach auch das, was Sie beschreiben, halt regelmäßig und das schlaucht auch. Aber wir sind natürlich, das ist jetzt einmalig, dass wir eine Nacht durchmachen. Und wir werden sehr aufgeregt sein. Und natürlich ist es einfach so, das muss man auch sagen, in diesen Gels, die man dann isst nebenher, ist auch Koffein drin. Und da ist man manchmal dann schon so, es ist wie wenn man halt ständig Kaffee trinken würde. Also das
Doping.
Ist Doping sozusagen.
Ja. Oh, ein Doping bisschen. Im Sport.
Okay. Erlaubtes Doping im Sport.
Wie ist denn das jetzt, wenn der Dieter Baumann um 24 Uhr läuft? Da rennt ja hinterher, oder? Also ich meine, der könnte nicht auch noch mithalten. Oder wie stelle ich mir das vor?
Also wir laufen einfach immer und alle anderen Programmpunkte, jetzt wie zum Beispiel mit dem Dieter Baumann, finden einfach parallel statt. Das heißt, wir werden uns dem 5-Kilometer-Lauf nicht anschließen, aber natürlich werden wir das mit zwei Augen sozusagen beobachten und sozusagen ja auch mitlaufen. Aber grundsätzlich, genau da läuft der Dieter sozusagen mit den ganzen anderen interessierten Läufern, die einfach gerne mal nachts um 24 Uhr auf die Bahn kommen wollen. Wir haben Flutlicht und einfach mal diese Atmosphäre, das ist was ganz anderes, nachts zu laufen, das einfach mal genießen wollen und mal auch ausprobieren wollen. Also wann kann man das schon, ne? Nachts um 24 Uhr mit Dieter Baumann. Also.
Ich habe noch eine Frage. Man sagt ja, man kann ja nicht vorschlafen oder nachschlafen. Das geht einfach irgendwo nicht. Mein Mann war 10 Jahre beim Rettungsdienst und der hat es mir mal erklärt, dass das so nicht funktioniert, dass man vorschläft oder nachschläft. Irgendwie, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, jetzt, dass ich einfach bloß Sport mache und das 24 Stunden, ohne dass einem wirklich die Augen... Ja, da braucht man Streichhölzer.
Naja, so manche Mütter, die nachts ihre Kinder viele, viele Monate rumtragen müssen, die können das vielleicht auch nachvollziehen. Also es geht schon vieles, wenn man dann einfach auch dieses Ziel hat. Und ich glaube, uns geht es einfach darum, diese Vision, die wir einfach haben für mehr Inklusion durch Sport. Und Sport ist da einfach eine ganz gute Brücke, die man bauen kann. Und das werden wir uns dann in den ganz schweren Stunden einfach dieses Ziel wieder vor Augen halten. Und dann werden wir sehen, ob wir das schaffen. Wir hoffen es einfach.
Ihr nennt euch...
Und kommt ihr dann ins Guinness Buch der Rekorde oder wie?
Oh, da gibt es noch viel verrücktere Menschen wie wir. Nee, da kommen wir nicht ins Guinness Buch der Rekorde.
Schade. Aber ich habe gerade spontan nur zwei Fragen. Und zwar die erste, darf man es einfach so mitlaufen oder kostet jede Runde 1 Euro? Und die zweite Frage wäre, wie viele Schuhe ihr verlauft?
Also die erste Frage ist leichter, die beantworte ich gerne. Nein, man kann einfach gerne spenden, so viel wie man möchte, wie man einfach geben möchte. Und wenn jemand einfach sagt, ich kann nichts geben, sondern ich laufe nur, oder was heißt nur, ich laufe einfach, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also es ist einfach ganz freiwillig. Man kann kommen, man muss sich auch nicht voranmelden, man kommt einfach dorthin. Das, was man halt machen muss, ist, man muss einen Anmeldezettel ausfüllen. Das hat versicherungstechnische Gründe. Aber ansonsten ist es einfach so, man kann da kommen und man kann auch wieder gehen, wie die Elisa vorhin sagte. Man kann wiederkommen, man kann eine Runde schlafen, dann wiederkommen, man kann ein bisschen ins Freibad gehen und dann wiederkommen, was essen, trinken. Also das ist einfach für die, die das Rahmenprogramm genießen wollen, so wie die das halt möchten. Aber voranmelden braucht man sich nicht.
Ihr nennt euch zwei Frauen ein Ziel. Ist klar, ihr seid zu zweit. Aber wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Beziehungsweise auf die ganze Aktion. Wer hat euch geritten, für uns alle von der Inklusion wegzulaufen?
Also es sind viele gute Fragen. Ich weiß auch nicht, ob man die so in der Kürze so beantworten kann. Also zwei Frauen, ein Ziel, das ist schon genau. Wir sind zwei und wir haben sozusagen ein Ziel. Wir wollen Aufmerksamkeit erreichen, wir wollen Dinge sichtbar machen, wir wollen zum Denken anstoßen. Und ja, wie war die zweite Frage? Jetzt sind wir gerade.
Was uns so geritten hat.
Was uns geritten hat. Ja.
Ja, also ich glaube, was uns geritten hat, ist einfach, dass, dass wir halt durch dieses Laufen, das, was wir einfach können, dass wir da etwas in Bewegung bringen konnten schon. Und jetzt auch schon in der Vorbereitung hat man gesehen, dass wir einfach viele Menschen erreichen konnten durch diese Idee mitgetragen haben, die einfach auch gesagt haben, ja, ich mache da mit. Und wir haben einfach gesehen, dass, dass Inklusion noch nicht so weit ist, wie wir uns das wünschen würden. Und von daher ist es einfach das, was uns geritten hat, dass wir einfach gesagt haben, das kann ja gar nicht sein. Und ich glaube, das hat auch viel zu tun mit dem, was wir vorhin gehört haben, mit dem Interview, dass es halt einfach ein bisschen unbequemer ist oder umständlicher ist. Aber wenn man sich dann einfach da ein bisschen, ja, jetzt sagen wir mal im Sport auch die Vereine sich ein bisschen überlegen, wie könnte es denn funktionieren, dass man dann auch Wege findet und dann geht's. Und ich glaube, darum geht's, dass es einfach Ziele sind, die realistisch sind und dass man einfach, ja, laufend was bewegen kann.
Okay, Run for Inclusion 2022 nennt sich die Veranstaltung. 24 Stunden Spendenlauf am Freitag, 29. Juli und am Samstag, 30. Juli. Ich weiß nicht, wie dieser Sportplatz nochmal heißt, am Freibad. Seid ihr zu finden von 17 Uhr oder 18 Uhr 24 Stunden lang. Man kann sich informieren auch unter www.zweifrauen-einziel.de und da gibt es wahrscheinlich auch ein Spendenkonto. Ich würde gerne hier, also hier im Studio zu Gast sind heute die Toma Hinke und die Elisa Meyer. Und ich würde gerne ins nächste Interview erstmal zwischendrin reinhören. Und dann machen wir danach weiter mit dem Studiointerview mit Toma und Elisa. Hier habe ich jetzt, na, ich würde gerne den Architekt aus Köln nehmen. Was meinst du, Franzi?
Ja, wir können ja mal so einen Lauf durchmessen. Mal gucken, was der Architekt
kann. Nein, er ist Architekt, also von daher wird er schon kompetent.
Also bauen.
Genial. Wenn Sie vom Fach sind, wie baut man heutzutage und warum?
Hey, Jungs. Wie man und warum man baut.
Ja, weil das, was ich von Architekten bis jetzt sehe, ist hässlich und nicht unbedingt für mich geeignet.
Okay, gut, das ist jetzt ein Statement.
Also Sie finden das hässlich, was gebaut wird und, ja, und wollen wissen, warum so gebaut wird.
Ja, damit es barrierefrei ist wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist nicht unbedingt, das kann man auch schön machen, ne? Also das, Barrierefreiheit ist nicht der Grund dafür. Ja, ich glaube, dass zu viel Geld unterwegs ist beim Bauen, paradoxerweise. Also es wird zu groß gebaut, es wird zu viel gebaut und zu schnell gebaut und es wird vor allen Dingen zu wenig mit Architekten gebaut, mit guten Architekten.
Was zeichnet einen guten Architekt aus? Und mit was bauen Sie?
Einen guten Architekten zeichnet eine umfassende Bildung aus und ein Gespür für Atmosphäre. Und heutzutage ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit aus und auch ein gewisses Rückgrat gegenüber Wünschen der Kunden, die eigentlich, Behörden sowieso, ne, denen das nicht so wichtig ist, sondern die vor allem möglichst viel Geld aus einem begrenzten Grundstück rauspressen möchten.
Und wann bauen Sie wo was? Weil ich suche jetzt ernsthaft in Tübingen eine zahlbare, gute Wohnung.
Da kann ich leider nichts zu sagen, weil ich aus Köln bin.
Schade.
Ja, ja.
Und was hat Sie dann von Köln hierher verschlagen? Weil hier hätten wir auch so Architekten brauchen.
Ja, ich bin auf einer Radtour und besuche einen alten Schulfreund.
Ja, genau. Wir machen gerade so eine kleine Tour durch die Stadt und gucken uns ein paar Sachen an, trinken gemütliches Bier auf dem Marktplatz und so weiter und lassen es uns ganz gut gehen. Wir haben aber heute auch schon die diversen Neubaugebiete sozusagen uns angeschaut, weil er irgendwie Interesse am französischen Viertel hatte, weil das anscheinend so ein bisschen Modellbauprojekt ist für Deutschland und so weiter, dass man da irgendwie so nachhaltig baut und so weiter und auch in verschiedenen und so weiter. Egal. Und wir waren jetzt an allen möglichen Stellen. Wir waren an allen möglichen Stellen und haben uns ein bisschen drumherum was angeguckt und jetzt haben wir sozusagen in der Stadt jetzt geendet und gehen jetzt nach Hause.
Ja, sagen Sie mal, ist das französische Viertel denn so toll, so als Architekt?
Es ist zumindest für ein neues Viertel überdurchschnittlich gemischt, weil heutzutage eigentlich eher die Funktion getrennt wird. Es gibt reine Wohngebiete, da ist es dann relativ tot, oder es gibt Gewerbegebiete und das ist da ein bisschen besser gemischt als woanders. Architektonisch finde ich es jetzt überwiegend durchschnittlich, aber die Mischung ist der entscheidende Unterschied.
Finden Sie das nicht tot? Mir erscheint es immer tot in diesem französischen
Viertel. Gegenüber so einer gewachsenen Stadt ja, aber gegenüber einem vergleichbaren Neubauviertel ist es dann wiederum relativ lebendig.
Also Ihnen gefällt das hier besser, hier in der Altstadt, oder auch nicht so?
Ich meine, das ist jetzt nicht das, wo man eine Familie installieren würde, um seine Kinder großzuziehen.
Echt?
in so einer Altstadt.
Viele, aber.
Ich weiß, machen viele, ja.
Gibt schon einige.
Ja, so. Wir können leider heute sowas nicht mehr bauen, weil wir mit Vorschriften so geregelt sind. Da gehört allerdings dann auch die Barrierefreiheit dazu, ne? Weil sowas würde man heute schlecht barrierefrei hinkriegen. Ja. Mit Parkplätzen und mit Brandschutz und mit allem Möglichen sind heute Wohnungen kaum noch so zu bauen. Also das ist leider so. Ne? Und das ist halt so eine historisch gewachsene Struktur, ist nicht künstlich herzustellen. Die ist einfach, die hat Jahrhunderte gebraucht, um so zu wachsen. Genauso wie man eine Natur nicht künstlich herstellen kann.
Also das heißt übersetzt, dass ich weiterhin suchen muss und tiefe Geldbeutel graben muss, dass ich mir eine Wohnung leisten kann.
Ja, da kann ich.
Weil ihr Freund hat vom Franzviertel Baugebiet geredet und deswegen haben wir gelacht, weil genau da suche ich mir eine Wohnung, aber bis die fertig sind, gehen noch 5 Jahre ins Land. 5 Jahre warten ist.
Ist da was geplant?
Ja.
Also barrierefrei ist geplant, okay. Ja. Ja, das ist so. Ich meine, es gibt das Egeria-Viertel, ich weiß nicht, ob es da was gibt. Es gibt das Mühlenviertel, da waren wir auch, haben wir es angeguckt. Inwieweit das da barrierefrei ist, kann ich auch nicht sagen. Es gibt überall Rampen, wo man hochfährt, auch in dem neuen Güterbahnhofviertel. Viele Häuser haben Rampen zum Hochfahren, wahrscheinlich innen drin auch Aufzüge, vielleicht auch Türen, die breit genug sind, keine Ahnung. Aber das ist sicherlich immer ein großes Problem.
Ist das in Köln besser geregelt? Was denken Sie?
Also es wird leider eben das Falsche gebaut, muss man sagen. Es gibt ein paar Genossenschaften, die bauen, sagen wir mal, für den Bedarf der Bedürftigen. Ne? Das meiste an Kapital geht aber an den Bedürftigen vorbei und mehrt nur den Wohnraum derjenigen, die eigentlich schon genug haben. Das heißt, die Wohnungsnot wird mit den falschen Mitteln bekämpft. Also die kann man eigentlich nicht durch Neubau bekämpfen, weil der Neubau ist viel zu teuer. Und dann werden geförderte Wohnungen gebaut, aber die fallen dann nach 30 Jahren aus der Förderung raus. Das heißt, im Moment fallen mehr Wohnungen aus der Förderung raus, als neu gebaut werden. Das heißt, der soziale Wohnungsbau läuft eigentlich dem Problem hinterher. Eigentlich müssten die Kommunen aktives Immobilienmanagement mit Bestandsimmobilien betreiben und da massiv aufkaufen und dem Markt entziehen, das wäre das Richtige. Seit 40 Jahren höre ich bauen, bauen, bauen. Und was haben wir geschafft in 40 Jahren? Der Pro-Kopf-Quadratmeter-Anteil beträgt 47 Quadratmeter gegenüber 30 von vor 40 Jahren. Das heißt, wir haben den über 50% mehr Wohnraum geschafft und immer noch gibt es Leute, für die das nicht zutrifft. Die haben eben keine Wohnung oder viel weniger. Also das heißt, das Bauen ist eigentlich der falsche Lösungsweg. Man muss eigentlich die Bestandsimmobilien schützen vor Aufwertung
oder vor Abriss,
Umwandlung und so weiter und so weiter. Ja. Und so weiter, ne? Aber das ist halt eine falsche Politik. Es liegt nicht an den Architekten. Es liegt eigentlich an der Bodenpolitik und an der kommunalen Wohnraumpolitik. Und die ist, vielleicht in Wien ist sie gut, ne? da muss man hingucken.
Also, okay. Wir gehen jetzt die Freundin Hilde, die jetzt zu Hause ist, besuchen.
Meine Frau, die ist leider krank, die müssen wir jetzt...
Deswegen müssen wir da jetzt mal hin und gucken, wie es ihr geht.
Okay, gute Besserung Ihrer Frau.
Also viel Glück und viel Spaß.
Ich hoffe, dass die Stadt Ihnen dann doch irgendwann mal eine Wohnung zuteilt. Das ist zu wünschen.
Irgendwann stimmt, aber jetzt soll erst mal Ihre Frau gesund werden. Und trinke sie mit ihrem Freund ein gutes Bier.
Okay, ja, genau, so
danke.
Machen wir das.
Schönes Wochenende.
Also, schönes Wochenende.
Ja. Tschüss.
Ja, wie du dich um die Leute sorgst, dass sie auch an ihr Bier kommen, das ist wunderbar, Franzi. Wir sind zurück im Funkhaus hier im Studio der Wüstenwelle. Da immer noch unsere wunderbaren Gästinnen hier, nämlich Thomas Hinke und Elisa Meyer, die 24 Stunden durchlaufen wollen. Jetzt frage ich aber euch beide, wir fragen nicht nur euch, jetzt könnt ihr vielleicht auch uns ein paar Fragen stellen oder ein paar Kommentare zu diesen Straßeninterviews geben, eure Einschätzung.
Wie bereitet ihr euch auf so unterschiedliche Themen vor? Also ist das so, dass ihr da durch die Straßen geht und dann trefft ihr irgendjemanden und der ist dann zufällig Architekt oder muss man dann im Kopf sofort umswitchen? Hat man immer gleich Fragen parat? Ist das einfach Erfahrung oder seid ihr so eingespielt oder seid ihr einfach ständig so pfiffig im Kopf? Wahrscheinlich Letzteres, oder?
Nee, wir sind, sag ich ganz kurz, wie dick und doof, gell?
Das sagst zum Glück du selber. Nee, wir sind einfach ein saugutes Team. Und so wie ihr vor die Inklusion lauft, habe ich vor circa 15 Jahren angefangen, vor die Inklusion Radio zu machen, weil ich war in Reutlingen am Theater und circa hat ein Interview gemacht und das war so super geil, dass ich gesagt habe, ich will auch eine Sendung, ich kann nicht nur da sitzen und sagen, ach, ich arme Behinderte, ich will auch was tun. Und dann bin ich hier geblieben und im Laufe der Jahre hat sich das halt so ergeben, dass ich mit der Silke unterwegs bin und sie sucht mir die Leute und ich denke mir ein Thema aus. Aber wenn sie dann anfangen mit Forstwirtschaft und Architekt oder irgendwas anderem, dann hau ich halt drauf ein.
Ja, du bist eine Frau für alle Fälle. Dir fällt immer was ein.
Ja, nee, das bringt meine Behinderung mit sich. Ich mache auch nebenher nur Inklusionsprojekt für ein gutes Leben mit jemandem, der mit die Wüstenwelle gegründet hat und jetzt das gute Leben in Projekt umwandelt. Und der hat auch zu mir gemeint, ja, Franzi, wenn man dich wohin stellt, du redest mit allen, aber das bringt meine Behinderung mit sich. Wenn ich es nicht tue, sterbe ich unterm Strich, weil ich ja Hilfe brauche.
Okay, vielleicht stellt sich die Frage, wer hat nun die Behinderung, ne?
Also, Entschuldigung, wenn ich so ehrlich bin, aber in meinem Verständnis gibt es niemanden, der keine hat. Weil der eine sitzt im Rollstuhl, der andere ist brustamputiert. Der nächste hat eine Brille, der nächste hat ein Kreuz. Also ich kenne niemand ohne.
Ich wollte noch dazu sagen, liebe Franzi, Behinderung, das klingt für mich als ja bisschen negativ betitelt. Ich sag immer Handicap. Du hast ein Handicap mit dem Rollstuhl. Ich habe ein Handicap als Autismus und die Silke hat ein Handicap mit einer Brille. Sie ist irgendwo sehbehindert, aber Behinderung, das ist so mit einem schlechten Wort für mich als negativ. Ich sage dazu, Menschen haben Handicaps und das klingt für mich dann schon ein bisschen positiver. Und jetzt wollte ich den beiden Frauen noch eine Frage stellen, weil wir gerade auch den Architekten gehört haben. Es gibt ja manche Turnhallen, die nicht ebenerdig sind. Und da, finde ich, gehört auch irgendwo Inklusion dazu. Weil, wie soll ich sagen, in manchen Turnhallen kommt man einfach nicht mit Rollstuhl oder Rollator oder als Gehbehinderter rein. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, also mir ist das auch schon aufgefallen, deswegen würde ich dem auch zustimmen. Und es scheitert auch oft daran, dass es zum Beispiel nicht die richtigen, wie sagt man, wie Toiletten oder WC-Anlagen gibt, wo einfach Menschen, die jetzt auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sozusagen auch, wie sagt man jetzt am besten, also genau, einfach auf die Toilette gehen können, weil es die schon mal gar nicht gibt. Und oftmals ist ja der Zugang auch schon sehr erschwert oder nicht möglich, genau, weil einfach keine Rampen da sind oder ein Zugang nur über Treppen erfolgen kann. Da ist, denke ich, noch viel Potenzial und auch noch viel Arbeit, ja.
Ja, aber es ist sicherlich auch, also das ist einmal das Bauliche, aber ich glaube, viele Barrieren sind einfach auch noch viel zu sehr in den Köpfen, weil ich denke, wenn man jetzt wüsste, okay, da kommt ein Kind, das im Rollstuhl sitzt in mein Fußballtraining, dann könnte man ja organisieren, dass das Kind irgendwie über diese Treppen getragen wird. Aber ich glaube, was viel, viel wichtiger ist davor, einfach auch noch zu überlegen, wie kann das denn funktionieren, dass einfach jemand mit Beeinträchtigung teilnehmen kann an unserem, an einem Training, was könnte man tun, wie könnten die Trainingsformate aussehen. Und ich glaube, da sich einfach Gedanken zu machen, das ist, ich will nicht sagen unbedingt wichtiger, aber mindestens genauso wichtig oder vielleicht sogar das, was zuerst passieren muss, weil das Umbauen von bestehenden Hallen, das weiß man ja auch, das, da muss man wahrscheinlich wieder Anträge stellen und dauert vielleicht viel länger, wohingegen das Hochtragen vielleicht einfach der kürzere und schnellere Weg ist, dass das einfach mehr gelebt werden kann und eben auch dieses Miteinander gelebt werden kann, um genau das, was ihr ja vorhin auch gesagt habt, klarer wird, dass wir eigentlich alle irgendwo etwas mit uns rumtragen oder etwas haben, was uns schwächt und dass es jemand gibt, der genau das eben ausgleichen kann durch seine Stärke. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das schon bei Kindern und Jugendlichen leben und sehen kann und einfach in einem Sportverein ist es so schnell, dass gerade Kinder und Jugendliche da drüber hinweggucken und sich einfach gegenseitig helfen. Und ich glaube, über diesen Weg muss man einfach Barrieren abbauen und das Bauliche kommt dann vielleicht einfach sozusagen dem nach oder so.
Mhm. Aber sag mal, habt ihr irgendwo eine, wie soll ich das nennen, einen Raum, eine Garage, was auch immer, wo so Sachen drin sind, um die Barrieren zu beheben, weil den Mann oder die Frau möchte ich sehen, wo mich in die Turnhalle trägt. Also wenn ich zu Silke hier in ein Studio fahre, warte ich 4 Männer anzuhauen, dass ich sage, ich will in den Zug, hebt mal bitte jeder ein Rad, aber dass von euch jeder ein Rad hebt, dass ich auf der Rennbahn bin oder dass ihr mich 4-mal am Tag auf Toilette sitzt, wo kein Zugang ist, das glaube ich jetzt nicht wirklich.
Was wiegst du denn?
Ich selber so um die 90 rum, aber mein Rollstuhl ist ja auch noch da. Also plus minus 300 Kilo.
Also Gerätschaften haben wir jetzt nicht, aber ich weiß nicht, also die Sporthallen, die wir jetzt angeschaut haben, beziehungsweise auch das Stadion, wo diese Inklusionsmannschaft trainiert, das ist ein Glück, das ist ja in Bühl, das ist ein Glück barrierefrei, sodass die Kinder da vom Parkplatz auch, wenn da der Bus von der Lebenshilfe anfährt, da gut reinkommen können. Also von daher hatten wir tatsächlich diese Herausforderung noch nicht, aber ich bin mir sicher, wir zwei Frauen würden irgendwie das organisieren und hinbekommen, dass wir das auch, diese Barriere aus dem Weg schaffen würden. Aber natürlich sind Kinder und Jugendliche im Rollstuhl möglicherweise auch noch ein Tucken leichter. Aber klar, es ist eine berechtigte Frage. Und
ihr wollt ja nicht bei jetzt bleiben. Ihr wollt ja die Inklusion ausbauen bzw. halten. Und dann werden die jetzigen Kinder auch mal alt. Und da sollte man halt irgendwo irgendwas haben, wo man hingehen kann und sagen kann, ja, der hat das Problem, macht nichts. Da bauen wir es kurz. Mein Freund ist bei Wendlingen im Verein und der nimmt mir ab und zu mit und da buhlen wir unter anderem. Und ich weiß nicht, ob ihr schon gebuhlt habt, aber die Originalkugeln, die sind wirklich sackerschwer. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ich buhle nicht, ich guck zu. Und er sagt zu mir, ach was, du buhlst mit. Und mittlerweile haben wir so, dass wir eine Dachrinne an Rolli hingepackt haben mit doppeltem Klebeband. Und dann lasse ich die Kugel so ins Kiesbett fallen und buhle so mit. Also das ist meine eigene Buhlauffindung.
Das ist ein spannendes Schlusswort. Das ist sehr interessant. Und es waren jetzt auch die berühmten kritischen Fragen von der Franzi. Noch am Ende dieser Sendung. Das war die Sendung, das richtig tolle Handicap unter der Achalm. Hier bei der Wüstenwelle auf der 96.6 im UKW, auf der 97.45 im Kabel und weltweit im Internet unter www.wuese-welle.de. Im Studio zu Gast waren heute Thomas Hinke und Elisa Meyer. Zwei Frauen, ein Ziel.de. Da kann man die Infos finden zu eurem 24-Stunden-Spendenlauf Run for Inclusion 2022 in Tübingen. Freitag, 29. Juli und Samstag, 30. Juli. Vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart in der Wüstenwelle und uns Rede und Antwort gestanden seid.
Wir danken auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wir danken für alle Fragen.
Und hier im Studio gefragt haben
Sonja Radicke
und die rollende Franzi.
Ja, und ich auch. Und die Silke Bauer. Ja, wir haben noch ein letztes Interview, was wir einspielen können. Können wir nicht mehr besprechen. Danach ein älteres Paar, das über Bauen mit uns spricht in der Tübinger Altstadt. Und wir verabschieden uns schon mal von euch für heute. Und tschüss.
Tschüss.
Okay, los geht's. Wir stehen jetzt auf dem Holzmarkt.
Wie sehen Sie das mit der Vorsorge?
Mit was?
Mit der Vorsorge.
Ah, Gesundheit. Ich glaube, Sie wollten lieber Bauen machen als Thema, oder? Bauen oder Gesundheit? Bauen, lieber Bauen, Franzi.
Okay, wie finden Sie das, wenn man die Wiesen, die wir noch haben, zubaut?
Ja, das Problem ist halt, dass wir natürlich Wohnungen brauchen, ne? Jetzt können wir zwei Sachen machen. Entweder gehen wir in die Höhe, Hochhäuser in der Richtung, ne, wo natürlich die Wohnqualität nicht so optimal ist, ne, vom Wohnspaß her. Jeder möchte gern grün ums Haus, ne, deswegen ist die Frage, man muss verdichtet bauen, aber wie legt man es an, damit jeder Spaß hat und Qualität hat?
Ja, ich sehe es auch so eigentlich. Man braucht mehr Wohnraum und es gibt immer mehr Leute und ja, irgendwoher muss man den Platz haben.
Aber wir brauchen ja auch Natur, dass wir überhaupt leben können. Wie wäre es mit dem, was wir haben, umzubauen?
Das habe ich ganz verstanden.
Wie wäre damit mit den Häusern, die bestehen, dass man die umbaut?
Ja gut, wer übernimmt die Kosten dafür, das ist das Problem. Ne? Also wenn Sie bestehende Substanz umbauen, dann müssen Sie ja überlegen, wo bekommen Sie die finanziellen Mittel her. Ne? Und dann das Nächste ist, wie bauen Sie um? Da bauen Sie wieder einen Plan? Gehen sie wieder verdichtet, dann hat jeder so sein Gärtchen oder gar nichts mehr, ein Balkon oder was, ne? Oder gehen sie in die Höhe, ne? Das Problem.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Tübingen in der Höhe, da wäre die zum Beispiel hier die Altstadt leer, wäre weg und dann wäre Tübingen nur noch halb so schön.
Wir stehen doch hier gerade neben der Stiftskirche, die könnte man doch alle so hochbauen, oder? So, dann hätten wir lauter so hohe Tempel ja, hier.
Aber das wäre doch langweilig.
Das wäre eigentlich nicht schön, haben Sie recht, das wäre nicht schön. Aber da müssen wir im Randgebiet raus. So wie die Franzosenkaserne ist ja auch so, ne? Dass man einfach ummünzt, also bestehende Altgebäude umbaut in Wohnungen zum Beispiel. So was können wir machen.
Anders nützen halt. Leerstehende Gebäude oder Schulen oder ja, einfach anders nützen.
Aber dann brauchen wir wieder eine bessere Infrastruktur, dass wir vom Niemandsland hier rauskommen.
Ja gut, das Fahrrad ist ja gerade im Trend. Ne? Da müssen wir die Fahrradwege ein bisschen erweitern in Tübingen, das wäre doch was.
Ja, und wie soll ich mit meinem Spezialfahrrad? Dann muss ich eine zusätzliche Batterie hinhängen.
Es ist ja so, sie dürfen maximal einen Meter breit werden, Rollstuhl einen Meter breit, und dürfen sie im Fahrradweg fahren. Also bis zu einem Meter Breite dürfen sie im Fahrradweg nutzen.
Nein, aber auch wegen der Länge. Wenn meine Wohnung in Buxtehude ist und ich von Buxtehude ins Stadt reinfahren muss, ist die Batterie leer.
Ja. Da fehlt dann der Zubringer, ne? Da bräuchte man einen Zubringerbus, ne? Wo man das nutzen könnte quasi.
Ja. Bauen Sie mir ein.
Ja, habt doch den Bürgermeister Palmer, den müsst ihr mal ansprechen, ob er was macht da, der Herr Palmer, für die Schiene. Also wird er für Radfahrer einiges gemacht in Tübingen, ne? Den müssen wir halt noch erweitern dann, denke ich.
Ja, stimme zu.
Okay. Sollen wir über das andere Thema auch noch reden, oder?